Guten Abend und herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich freue mich, dass Sie an diesem lauen Feiertagsabend den Weg zu uns gefunden haben. Das ist ja was Besonderes nach dieser langen Durststrecke, die wir da wettermäßig hatten. Schön, dass Sie da sind. Ja, bei uns geht's heute in den Traumstart. Bei mir zu Gast Magdalena Knapp-Menzel und Hermann Schneider. Ich werde die beiden dann auch noch näher vorstellen. Vorneweg wieder ein paar organisatorische Infos. Es wird ja wie immer einen Input geben der beiden und nachher dann die Möglichkeit für ein Gespräch, wo wir Sie ganz herzlich einladen, ja, da einzusteigen, Fragen zu stellen, Ihre Gedanken einzubringen. Da bitte ich Sie wie immer um ein kurzes Zeichen mit der Hand, damit ich Sie möglichst in Reihenfolge drannehmen kann. Und ich würde Sie auch bitten, auf das Mikrofon zu warten. Es werden ja alle Veranstaltungen des Kepler Salon aufgezeichnet, sind dann im Web zum Nachhören. Und da ist es aber immer wichtig, dass man auch die Fragen hört und nicht nur die Antworten. Ja, mein Dank gilt auch den Sponsoren des Kepler Salon, Stadt Linz und Land Oberösterreich und vor allem auch der Verein Freunde des Kepler Salon sorgen dafür, dass die Veranstaltungen bei freiem Eintritt stattfinden können. Ich darf Sie auch ganz herzlich einladen, den Verein der Freunde des Kepler Salons zu unterstützen. Mit einem kleinen Jahresbeitrag können Sie mit dazu beitragen, dass das auch weiterhin so sein wird. Ja, und der heutige Kepler Salon findet in Kooperation mit dem Festival 4020 statt. Da werden wir bestimmt noch einiges drüber reden. Ja, dann darf ich Ihnen meine beiden Gäste vorstellen. Ich beginne mit Magdalena Knapp-Menzel. Sie ist ausgebildete Schauspielerin, hat am Reinhardt-Seminar studiert. Anfang der 80er war das und war dann auf vielen Bühnen unterwegs, viele freie Bühnen, Mittelbühnen, ja, auch Filmtheatergruppen. Und ja, da sehr viel ausgeschöpft und ich glaube sehr ausgelebt, so wie Sie das geschildert haben. Hat sich dann der Literatur zugewandt, Mitte der 90er Jahre.
Ja.
Und ja, seit dem Jahrtausendwechsel arbeitet sie als Autorin. Vom literarischen Arbeiten kann man in Österreich ja nur sehr selten leben. Drum arbeitet sie seit 18 Jahren bereits für die Grazer Autorinnen- und Autorenversammlung GAV, die ja sehr bekannt ist, denke ich. Ja, und was sie sehr gerne macht, sind Kooperationen, Interaktionen mit Künstlerinnen anderer Kunstsparten. Unter anderem mit Judith Unterbertinger. Sie ist auch heute bei uns zu Gast. Ein kurzes Hallo, Komponistin. Und die beiden haben gemeinsam das Kopienprojekt für das Festival 4020 gemacht. Und sie haben auch schon mehrmals miteinander gearbeitet. Hermann Schneider, da muss ich jetzt auch viel nachlesen, eine lange Vita. Er ist gebürtiger Kölner, hat Germanistik, Philosophie, Musik und Theaterwissenschaften studiert, also eine sehr breite, vielfältige Ausbildung. Und hat aber schon während seines Studiums immer wieder am Theater gearbeitet, im Musiktheater und auch am Schauspiel in verschiedenen deutschen Theatern. Er war dann von 1987 bis 1991 Regieassistent und Spielleiter am Stadttheater Aachen und hat dort auch als Opernregisseur debütiert. Seither hat er über 60 Inszenierungen im Musiktheater und Schauspiel an zahlreichen deutschen Theatern sowie in Wien, Frankreich und London erarbeitet. Er war auch schon Intendant diverser deutscher Bühnen. Zuletzt war er am Theater Würzburg. Ja, und seit der Spielzeit 2016, 2017 ist er in Linz am Landestheater Intendant. Er ist aber auch Professor und zwar und Leiter der Opernschule an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Er arbeitet auch als Autor, schreibt insbesondere Libretti. Jetzt wissen Sie, warum ich da eine lange Liste habe. Okay, wir gehen heute in den Traumstart und beschäftigen uns mit einem eher unbekannten Werk. Alfred Kubin, denke ich, ist ja in Oberösterreich bekannt. Dafür sorgt ja die Landesgalerie. Da ist er natürlich vor allem als Zeichner, als Maler bekannt. Er hat aber auch ein Buch geschrieben, und zwar dieses da. Ein wunderschönes Buch, das ich sehr empfehlen kann, also sowohl inhaltlich, es hat aber auch Illustrationen von ihm drin. Er hat das vorher geschrieben in einer Schaffenskrise, also er konnte nicht mehr zeichnen, hat sich hingesetzt, innerhalb von 3 Monaten dieses Buch geschrieben, diesen Roman geschrieben und danach hat er ihn dann illustriert. Und Ja, dieses Buch beschreibt die Vision eines Traumstaates. Und da liegt die Stadt Perle drinnen. Die liegt irgendwo im Nahen Osten. Und der Ich-Erzähler fährt dahin auf der Suche schon nach einem Art Paradies und gerät aber immer mehr und mehr in ein Horrorszenario hinein. Der Traum, der wird zum Albtraum. Und wer Kubins Zeichnungen ein wenig kennt, der wird auch da, denke ich, vieles wiederfinden. Es finden sich viele Tiere, Fabelwesen, auch diese Fratzen. Er zeichnet die menschlichen Schwächen und Abgründe sehr, sehr bildhaft, diesmal halt in Worten. Ja, und dieses Buch ist ja eher unbekannt bei uns heute. Damals hat, oder nicht nur damals, insgesamt hat er eine starke Wirkung erzeugt. Zeitgenossen wie Stefan Zweig, Ernst Jünger, Wassily Kandinsky, Franz Kafka haben diesen Roman schon beim Erscheinen sehr gelobt. Und danach hat er viele Schriftstellerinnen, Musikerinnen und Künstlerinnen inspiriert. Ja, und heuer inspiriert er eben das Festival 4020 in Linz, das ja zweijährlich stattfindet. Da wird unter anderem ein Werk der Komponistin Judith Unterbertinger präsentiert, für das Magdalena Knapp-Menzel das Libretto geschrieben hat. Ja, und außerdem wird heuer eine Oper im Mai am Musiktheater Linz aufgeführt, feiert da Premiere. Die heißt Die andere Seite. Und da hat Hermann Schneider den Text dafür verfasst. Ja, und jetzt meine Frage an Sie beide. Wie wirkt nun dieser Roman als Ideengeber, als Impulsgeber für Musikstücke und für Ihre Werke? Bitte schön.
Ja, guten Abend. Entschuldigen Sie, dass ich anfange. Das ist nicht uncharmant, sondern wir haben uns vorher da verabredet, dass ich anfangen darf. Nicht, dass der Eindruck entsteht, hier werde ich usurpatorisch tätig, indem ich die Dame übergehe. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich freue mich deswegen besonders hier zu sein, weil das Schreiben von Libretti für mich eine Passion ist. Ich überschätze mich da hoffentlich nicht, indem ich mir hier in irgendeiner Weise eine literarische Qualität andichte, die ich nicht habe. Aber es ist eine große Freude für mich, das zu tun. Warum tue ich das? Ich tue es deswegen, weil es nicht nur eine Passion ist, sondern weil zwischen mir und meiner Idee im besten Fall ein Blatt Papier und ein Bleistift sind und nicht der Tarifvertrag mit einem Chor oder die Etatverhandlung mit einem Politiker oder die Disposition an einem Theater. Der langen Rede kurzer Sinn, zwischen der Fantasie und der Realität sind relativ kurze Schnittstellen, um es mal so zu sagen. Und das ist eine Frage, die mich immer wieder fasziniert, die ja auch in diesem Roman eine große Rolle spielt. Ich habe diesen Roman sehr früh entdeckt, als Schüler entdeckt. Ich gebe zu, dass ich ihn gelesen habe, sicherlich sehr unreflektiert, eher als das, was man heute Fantasy nennt, und habe das sozusagen eher als eine Art Halluzination und Drogenrausch empfunden, dass jemand es schafft, aus der Realität in Anführungszeichen auszusteigen in eine, entschuldigen Sie, dass ich Sie korrigiere, nicht im Nahen Osten, sondern eher im Mittleren oder Fernen Osten in einer Region. Aber das ist eigentlich egal, denn die Geografie ist ja eher eine Geografie des Unterbewusstseins und nicht eine reale Landkarte. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und dieser Roman hat sozusagen einen eher jugendlichen Impuls bei mir gehabt, aber er war immer sozusagen als ein Traummanifest in meinem Gedächtnis geblieben. Ich habe dann angefangen, Libretti zu schreiben, seit circa 1990 habe da mit ganz unterschiedlichen Komponisten wie Anton Plate oder mit Reinhard Febel, mit Gerhard Stäbler, mit Jörg Herchert und so weiter gearbeitet. Und als ich nach Weimar kam, und das ist die andere Korrektur dessen, was Sie gesagt haben, diese Professur habe ich nicht mehr inne. Ich hatte diese Professur Anfang der Nullerjahre und dort habe ich Michael Obst kennengelernt. Michael Obst war mir ein Begriff. Er hat mit Stockhausen gearbeitet, ein Komponist, der mich sehr interessiert hat. Und ich kannte von Michael Obst damals die Oper Solaris, die wir ja hier am Beginn der Spielzeit in Linz herausgebracht haben. Und ich habe sofort den Kontakt gesucht zu ihm und kam mit ihm ins Gespräch. Und dann ergaben sich alle möglichen Themen und auch die Frage, da er wusste, dass ich auch Libretti schreibe, ob man nicht ein Stück schreibt. Und dann gab so ein Wort das andere und irgendwann war man da so ein wenig schüchtern, weil man rückt nicht so gleich mit seinen Lieblingsprojekten raus, weil man entweder den Eindruck hat, das hat eh keinen Sinn oder man will ja nicht so direkt verraten oder man macht sich vielleicht ein bisschen lächerlich. Und irgendwann gestand ich ihm, dass ich diesen Roman so sehr schätze und dass ich diesen Roman mir auch als Oper vorstellen kann. Warum, das will ich gleich erzählen. Und dann sagte er, es ging ihm genauso, dass er auch immer die Idee hatte, das zu vertonen. Bei ihm war die Inspiration nicht die Lektüre gewesen, sondern die Verfilmung von Johannes Schaaf, die er Anfang der 70er Jahre in Frankfurt gesehen hat, in einem Kino oder in Mainz. Und so ergab sich das Ganze. Was mich an dem Roman fasziniert hat und warum ich glaube, dass dieser Roman oder warum es für mich die Vorlage für ein Musiktheaterwerk ist, hat verschiedene Gründe. Der eine Aspekt ist tatsächlich, dass in diesem Roman Unbeschreibliches stattfindet. Das ist jetzt vielleicht eine sehr naiv-romantische Vorstellung, aber ich habe immer die Idee, dass wenn etwas als Drama auf die Bühne kommt, dann werden dort Dinge, und Drama heißt nichts anderes aus dem Altgriechischen als Handlung, verhandelt. Das heißt, da werden Dinge argumentiert oder entstehen Aktionen und Situationen. Wenn ein Drama als Oper auf die Bühne kommt, werden die Dinge nicht nur verhandelt, sondern wir sind uns noch nicht mal sicher, was die Handlung ist, beziehungsweise was die Dinge sind. Ich will sagen, es gibt immer eine Sphäre des Irrationalen, was sozusagen der Musik bedarf, also was sozusagen nicht sprachlich, vorsprachlich oder außersprachlich zu erzählen ist. Das heißt, der Text oder die Ebene des sprachlich-rationalen hat für mich sozusagen nur eine semantische Ebene, die einer Komplementärmenge oder einer anderen semantischen Ebene bedarf, um überhaupt gemeinsam, synthetisch oder energetisch eine Aussage zu vermitteln. Insofern sind für mich Stücke, die oder Themen oder Sujets, die von vornherein ein irrationales Moment bergen, besonders prädestiniert, weil sie sozusagen diesen Aggregatzustand vorwegnehmen. Das ist das eine. Und insofern habe ich ein bestimmtes Faible auch für die fantastische Literatur, wozu ja die andere Seite gehört. Und es gibt in der deutschsprachigen Literatur, wenn wir jetzt mal im 19. Jahrhundert E.T.A. Hoffmann ausklammern, im Grunde genommen wenige Beispiele, sage ich mal. Ein Autor, den ich da sehr schätze, ist etwa Lernert Holenia oder andere österreichische Autoren oder Meyerink oder so, die dann aber alle danach kamen. Aber Kubin ist da für mich etwas Exzeptionelles. Der zweite Aspekt, den ich hochinteressant finde und der für mich mit Musiktheater oder mit Text für Musiktheater spannend ist, ist der Faktor Zeit. Das heißt, dass Prozesse, Entwicklungen entschleunigt werden, sodass ich den Eindruck habe, wie viel Zeit vergeht tatsächlich innerhalb einer Szene, die 3 Minuten dauert, kann das eine Stunde sein. Es kann aber genauso umgekehrt sein, eine Sekunde von Angst kann sich dehnen zu einer ganzen Stunde oder zu einem Tag. Das heißt also, diese Verhältnismäßigkeit von innerem und äußerem Zeitempfinden ist etwas, was mich sehr interessiert, sei es auf einer psychologisch-philosophischen Ebene, aber vor allem auf einer musikalischen Ebene oder in einer Relation zwischen Text und Musik. Und das ist hier auch ein Thema, nämlich durch diese Wahrnehmungsverschiebung oder diesem unterschiedlichen Aggregatzustand oder Bewusstseinszustand zwischen Traum und Realität ergeben sich unterschiedliche zeitliche Strukturen. Das heißt, auch das ist für mich spannend für ein Libretto oder für ein Musiktheaterprojekt, dass ich mit unterschiedlichen Zeitschichten oder Synchronizität oder Diachronizität arbeite, dass ich denke, da passiert sozusagen nochmal ein energetischer Prozess. Und der dritte Aspekt, der mich an diesem Roman interessiert hat, ist der, dass dieser Traumstadt, wie Sie ihn geschildert haben, ja eine Art, ich sag's mal etwas flapsig, Disneyland ist. Das heißt, da gibt es jemanden, der heißt Patera, die Gebildeten mögen da den Pater, den Vater, eine Vaterfigur drin hören, lateinisch, der einen Traumstaat aufgrund von einem sagenhaften Reichtum, eine Art Utopia oder Shangri-La erfunden hat, indem er aus ganz Europa Antiquitäten, Architektur zusammenkauft und in einer wilden Phantasmagorie als eine Art Theme Park sozusagen irgendwo im an der Seidenstraße hinstellt. Und das sind alles Gebäude aus den vergangenen Jahrhunderten. Und dort kann man hingehen und die Verabredung ist sozusagen nur, wie die Mechanik dieses Traumreichs funktioniert, wird ja nie erklärt. Die Verabredung ist sozusagen nur, es ist eine Projektion, es ist eine Imagination. Das heißt, derjenige, der dorthin reist, geht sozusagen von vornherein in dem Bewusstsein dorthin, das Ungewöhnliche zu erleben. Also eine sehr dekadente Utopie, ist vielleicht das falsche Wort, Dystopie von Europa am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Aber dieses Sammelsurium der Gleichzeitigkeit, des Ungleichzeitigen, dieser historischen Collage ist etwas, was ich am Theater natürlich kenne. Wenn ich durch einen Möbelfundus oder durch ein Magazin gehe, habe ich da eben quer durch alle Epochen alle möglichen Kostüme und Dekorationsteile. Es hat was von einem Potjomkinschen Dorf oder etwas von Talmy, aber das fand ich halt auch reizvoll, aus meinem Beruf als Theaterpraktiker. Und diese Ingredienzien, meine Affinität zum Fantastischen, das ist eine ganz, ganz private Neigung, zu der ich mich stelle. Ich bin da auch nicht in der Selbsthilfegruppe, sondern ich lese fantastische Literatur sehr gerne. Die muss auch nicht immer Schund sein. Das Zweite ist eben die Frage, eine eher philosophische, wie erleben wir Zeit, wie erfahren wir Zeit, was in der Musik im Allgemeinen, aber im Musiktheater insbesondere immer ein hochspannender Prozess ist, wie lange dauert etwas, also diese Überlegung der aristotelischen in der aristotelischen Poesis, also dass es eine Einheit der Zeit gibt in der Dramentheorie, wird ja da völlig aufgehoben. Das finde ich hochspannend, einfach gedanklich und auch phänomenologisch. Und das Dritte ist eben dieser rein theatrale Aspekt, dass ich sage, da habe ich Zugriff und kann sozusagen wie in einer Zeitmaschine durch alle Epochen reisen und dass jemand eben auch, das ist jetzt vielleicht politisch verdächtig, einen gewissen antimodernen Impetus hat, indem er sagt, dass die ganze Gegenwart, wir sprachen vorhin darüber, dass man allein durch den Besitz eines Smartphones ja im Grunde genommen wie in einem offenen Strafvollzug ist, weil man eine elektronische Fußfessel immer dabei hat und ich selber wie ein pavlovscher Hund reagiere, wenn es summt. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich dieses Gerät ausschalte aufgrund dieser Übertragung, weil ich dann immer weiß, jetzt geht wieder eine E-Mail ein und was verpasse ich, nicht aus Neugier, sondern eher aus Druck in meinem Beruf. Und dieser antimoderne Gestus in diesem Roman, der dann jemanden wie Ernst Jünger zum Beispiel besonders sympathisch war, das fand ich natürlich auch spannend. Inhaltlich, und jetzt will ich nicht zu lange reden, vielleicht noch drei Punkte. Ein Roman ist ja grundsätzlich etwas Episches und nicht unbedingt etwas Dramatisches. Woraus wird trotzdem ein Drama? Woraus wird trotzdem eine Handlung? Die Entwicklung des Protagonisten ist ja eher sozusagen eine serielle Geschichte und es gibt nicht unbedingt einen Kontrast. Der Kontrast oder der Konflikt, der dort verhandelt wird, ist ein Konflikt im Subjekt selber, im Protagonisten selber, was ist Realität, was ist seine Identität und wie verhält sich der Einzelne, er selber, zu seiner projizierten Umgebung. Also das finde ich schon einen spannenden Konflikt und Kontrast. Das Zweite ist, dass es zwei grundsätzliche, sehr in der europäischen Literatur sehr mythische Themen gibt. Das eine ist die Zerstörung einer Stadt. Also denken Sie an Troja, also wenn auch ein Epos. Und das andere ist im weitesten Sinne die Tötung eines Gottes mit der Zerstörung auch von Patera. Und diese Ingredienzien finde ich hochdramatisch. Interessant ist, und das als letzter Satz, die Aktualität, die mir persönlich, auf die ich auch gar nicht geschielt habe, sondern es war wirklich die Passion für diese Art von Literatur, die man jetzt sieht mit Fake News und mit Internet und mit virtueller Realität und mit parallelen Wahrnehmungen von Realität oder der Konflikt auch zwischen dem Hercules Bell, der am Ende auftritt, die etwas sehr Aktuelles haben kann, wo sozusagen Positivismus oder Kapitalismus versus Kultur, die aber auch durchaus dekadent ist. Das sind Themen, die mich persönlich nicht so interessieren, um es ganz offen zu sagen. Obwohl man das sicherlich heute auch so inszenieren könnte oder den Roman so lesen könnte.
Okay, danke schön.
Ja, mein Zugang. Entschuldige. Ich danke auch für die Einladung, sage ich mal. Und es freut mich, Sie hier zu sehen. Mein Zugang war sicher ein anderer, also es war sicher nicht das Buch, das ich mit 17 schon gelesen hätte. Ich habe das erst letztes Jahr gelesen. Es war sicher nicht ein Buch, wo ich sage, da bin ich sofort angesprungen, das hat mich begeistert. Also muss ich sagen, vor allem der Teil der Dystrophie, also der Zerstörung, der Auflösung, der doch sehr viel Raum in dem Buch einnimmt, hat mich ein bisschen herausgefordert. Ich habe natürlich aufgrund dessen, dass ich eingeladen worden war, mit Judith Unterpertinger zu arbeiten, das auch auf diese Arbeit hinaus gelesen. Ich habe es dann jetzt vor kurzem noch einmal durchgelesen, sozusagen habe versucht, es einfach so zu lesen. Der dritte Teil hat mir trotzdem viel Mühe bereitet. Was für mich eindrucksvoll war, war diese völlige Unzuordnbarkeit der Erzählstränge. Also ich meine, ich kann feststellen, dass der Alfred Kubin das eben sehr schnell geschrieben hat. Und zwar, was ich nehme an, nachdem sein Vater gestorben ist, er nicht mehr zeichnen konnte oder halt eine kleine Krise gehabt hat, eine künstlerische Schaffenskrise oder wie auch immer man das nennen soll, er das in einem Zug runtergeschrieben hat. Und würde man das jetzt wirklich analysieren von germanistischer Seite oder sonst wie, würde man sehr, sehr viele Fehler entdecken in der Dramaturgie. Oder man nimmt es einfach als ein Changieren in der Erzählung, im Erzählstrang. Und das habe ich jetzt beim letzten Lesen, habe ich das so akzeptieren können, sozusagen, dass es einfach schwimmt. Da ist tatsächlich in der Art der Erzählung, so kann man es natürlich, man könnte behaupten, er hat es absichtlich gemacht. Ich weiß es nicht, ich bezweifle es. Man könnte sagen, die Art der Erzählung, wie er es anlegt, unterstreicht den Inhalt, nämlich dieses Nicht-Wirkliche, wo oder beziehungsweise wo ist das Wirkliche, wo ist das Greifbare? Ist der Patera eine Person, ein Gott, oder doch nur die Puppe, die zum Schluss abgeschossen wird oder zerlegt wird, eine Strohpuppe? Man könnte meinen, es ist genial angelegt. Ja, das sage ich jetzt mal zu meinem Eindruck zu dem Buch. Zu sehr vielen könnte ich was sagen, was Sie gesagt haben, aber da wäre ein Gespräch einfach besser als ein Statement.
Okay, ja. Dann sage ich mal herzlichen Dank. Ich glaube, wir sollten dann schon auch noch über den Roman sprechen, aber gleich zu Beginn, Sie haben beide Texte für ein Musikstück geschrieben aufgrund eines Romans. Das ist jetzt eine ganz und gar laienhafte Frage, aber mich interessiert es halt einfach. Wie macht man das, dass man aufgrund eines Romans, eines Textes, der vorhanden ist, in Zusammenarbeit mit einem Komponisten, einer Komponistin, also jetzt nicht selbst und frei, ein Libretto verfasst? Wie läuft so ein Arbeitsprozess ab?
Naja, das ist bei uns sicher sehr unterschiedlich gewesen.
Ja, dann freue ich mich, wenn ich zwei Antworten höre.
Ja. Ich denke, es ist auch die Zusammenarbeit, weil ich mit einer ganzen Reihe von Komponisten arbeite, die ist auch mit jedem Komponisten völlig unterschiedlich. Also ich denke, es gibt Situationen, wo man sagt, man kann ein Szenario oder einen Text oder man kann Themen oder man kann Strukturen oder Erzählstrategien entwickeln. Man kann aber auch jemandem einen fertigen Text schicken und der schreibt einem dann, es ist gut gemeint, aber das interessiert mich nicht die Bohne. Oder er kann sagen, danke, das mache ich genau so. Also, oder da brauche ich aber noch ungefähr das und das. Das werde ich aber bei der Komposition dann sehen. Und umgekehrt. Also
aber wo fängt man da an? Mit der Musik, mit dem Text, das ist wirklich, ich kann es mir so schlecht vorstellen. Oder wie machen Sie das? Naja, wie haben Sie beide das gemacht?
Wir hatten ja schon zusammengearbeitet. Ja, und wir sind eigentlich gemeinsam von dem Text ausgegangen und haben über den Text gesprochen oder über die Aufgabenstellung eigentlich gesprochen, mit dem Text etwas zu machen. Und wir haben jetzt nicht sozusagen den Roman in Szene gesetzt. Also wir haben ja nicht die Geschichte nachgeschrieben, beziehungsweise mit Musik, also blöd, das wäre eine völlige blödsinnige Formulierung. Aber wir haben uns einfach öfter getroffen, und um herauszufinden, was wir auch in der kurzen Zeit, die das ganze Stück dauern darf, aus diesem Roman, der ja sowas von vielfältig ist, ich meine, da kann man sich eben 1000 Stränge herausziehen, die man dann eben wichtiger oder weniger wichtig oder wie auch immer nimmt und worauf wir uns quasi einigen. Das hat sich über Monate doch gezogen, also wir waren eine dauernd ununterbrochen, haben wir nicht gesprochen miteinander darüber und haben uns so hin und her quasi geschrieben, haben uns getroffen. Dann hat mir Judith noch Texte geschickt, die ich noch lesen konnte, und um mich damit auseinanderzusetzen. Wir haben uns dann letztlich eben auf Themen geeinigt, mehr oder weniger. Also ich habe sie aufgenommen und war sehr dankbar dafür und habe dann angefangen, Texte zu schicken. Dann kam wieder Rückmeldung und das ging einfach so hin und her, und letztlich war das ein Wust an Texten und wir haben es dann wieder gekürzt.
Kürzen ist auch ein
der
Stichwort.
Wichtigste Teil, sage ich also immer, der wichtigste Teil.
Mein Beispiel selber ist immer der einem Eisberg ist ungefähr ein Siebtel sichtbar. Dass das schwierig sein kann, wissen wir seit der Titanic. Aber es ist wirklich ein Siebtel über der Wasseroberfläche und 6/7 darunter, und das ist das, was man gestrichen hat, um es mal so zu sagen. Mein Zugang war ein ganz pragmatischer, indem ich gesagt habe, es geht darum, eine Geschichte, und jetzt, da wird es dann aber schon wieder schwierig, was ist eigentlich die Geschichte von dieser Oper, eine Geschichte auf die Bühne zu bringen mit einem bestimmten Personal, mit einem bestimmten Szenarium. Welches Personal habe ich zur Verfügung oder möchte ich zur Verfügung haben? Da entstehen dann ganz strukturelle oder kompositorische Implikationen, also wie groß ist das Personal, wie ist ein Ensemble, gibt es einen Chor, wie groß ist dieser Chor und so weiter und so fort. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass ich, da ich ja auch Regisseur bin, aus einem gewissen Pragmatismus heraus sage, Szenen, die ja dort etwas auch bei aller heutigen Veranstaltungstechnik und Videotechnik, wo ich sage, was passiert da eigentlich überhaupt? Und das sind ja so surreale, quasi filmische Sequenzen in diesem Roman, muss ich aber trotzdem für eine Aufführungspraxis denken und sagen, wie lange dauert diese Szene? Damit sozusagen innerhalb welches Raumes oder welchen Bühnenbilds, also ich zerbreche mir da den Kopf des Regisseurs und vergesse das aber auch alles gleich wieder, weil ich mir sage, auch Mozart hat beim Beginn des Idomeneo nicht gesagt, naja, ich hab da ungefähr 12 Minuten, müssen zwei Schiffe untergehen, da muss ein Seeungeheuer auftreten und da muss das und das und eine Anrufung stattfinden, das und das. Also davon muss man sich auch wieder frei machen. Trotzdem glaube ich, ist es durchaus hilfreich, mit einem aufführungspraktischen Bewusstsein zu sagen, wie funktioniert das als theatraler Prozess auf der Bühne oder wie kann man das machen? Das heißt gar nicht so, dass es so ist. Also wir haben uns entschieden, und das mache ich sehr häufig, dass ich sehr ausführliche Regieanweisungen schreibe, auch für einen Regisseur, für einen Komponisten oder auch für mich, um einen erzählerischen Prozess oder eine Chronologie der Ereignisse oder auch eine immanente Logik herzustellen. Aber die streiche ich dann alle wieder. Ich möchte gar nicht, dass ein Regisseur das Libretto liest und sagt, aha, jetzt muss also das und das passieren. Ich glaube, dadurch bin ich ja selber als Regisseur wiederum jemand, der sagt, ich finde sozusagen eine textliche Vorlage oder ein Material vor, und da muss das jetzt in der Epoche oder da und da stehen, sondern da versuche ich ja auch sozusagen die Strukturen, die dahinter oder darunter liegen oder die ich meine, darunter zu erkennen, freizulegen und sage jetzt nicht, der geht jetzt an der Stelle, das steht im Libretto bei Donizetti nach links. So, also das mache ich ja nicht. Aber es ist trotzdem hilfreich, um es zu veranschaulichen. Und was dieses Stück angeht oder dieses Libretto angeht, zum Beispiel hat mich überhaupt nicht interessiert, diese gesamte Vorgeschichte. Also alles, was da in München spielt, was da sehr real ist, was mich so ein bisschen an eine Thomas Mannsche Novelle erinnert, wo da eine Künstlernovelle, ein junger Künstler verheiratet in der Krise, es klopft und auch das ist ja ein Topos in der Literatur, der Auftritt eines Deus Ex Machina oder eines Unbekannten, der einem ein sagenhaftes Versprechen macht, was man ja kennt als Sujet. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Das heißt, ich habe gesagt, nee, das gibt's bei mir alles gar nicht. Und auch nicht diese Reise, die ja etwas dezidiert Episches ist. Jetzt fahren wir mit dem Zug und dann fahren wir nach Brindisi und dann schiffen wir uns ein und dann sind wir in Suez und dann müssen wir das Schiff nehmen oder den Zug nehmen. Das war mir zu sehr Karl May, obwohl ich ihn auch sehr mag. Das will ich heute Abend outen, aber das hat mich nicht interessiert als theatraler Vorgang, wo ich sage, ja, pff, okay, sondern es fängt bei mir damit an, dass jemand ankommt, also wie bei Beckett, ich bin jetzt und der Zuschauer sieht jemanden, der, wo auch immer er ankommen mag, das kann eine Hotelhalle sein oder wo jeder von uns irgendwo ankommt, es kann ein Bahnhof sein, ist mir dann auch egal oder nicht egal, aber wie es ein Bühnenbildner oder Regisseur löst, das heißt, diese Situation, keiner von uns ist ein bildender Künstler in einer Schaffenskrise im Beginn des 20. Jahrhunderts, aber jeder von uns ist schon mal irgendwo angekommen und hat auf einmal gedacht, wieso versteht der mich nicht oder verstehe ich den nicht, wo bin ich denn hier eigentlich, welche Sprache spreche ich hier, also dieses Moment des Unterwegsseins und sich orientieren in der Wirklichkeit, wie wirklich die dann ist, wird man dann sehen. Also dadurch habe ich quasi, um es mal rein pragmatisch zu sagen, So ein Libretto hat dann etwa 40 Seiten und Sie haben einen Roman von 400 Seiten. Mhm. Und dann gehen Sie so hin, ich sag's mal etwas flapsig, entschuldigen Sie den Pragmatismus, dann weiß ich aber, okay, ungefähr vier Seiten mit so ungefähr eine Seite mit so und so viel Zeichen geschrieben oder Buchstaben oder Worten ergibt so und so viel Musik. Mhm. Das ist einfach ein Durchschnittswert. Mhm. Wie auch immer, also bitte, Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Das heißt also, ich weiß, wenn ich ein Libretto schreibe für eine Oper von der und der Länge, ist ungefähr so und so viel Text nötig. Mhm. Aber wenn Sie sich überlegen, auf der anderen Seite, dass Sie einen Roman haben von ein paar hundert Seiten und sagen, daraus entstehen dann aus zum Teil auch ja großen deskriptiven Passagen und indirekter Rede dann 40 Seiten, und die sind nicht eng beschrieben, sondern die sind einfach direkte Rede und Dialog. Also dann ist das schon eine Art von Destillat. Aber wenn ich dann sage, gut, die ersten 50 Seiten hast du schon mal ausgeklammert, indem du diese ganze Vorgeschichte nicht brauchst. Das habe ich zum Beispiel völlig ausgeklammert, was natürlich für den Roman von einer eminenten Wichtigkeit ist. Und ich bin völlig bei Ihnen. Ich bin auch Ihrer Meinung, dass wenn man diesen Roman germanistisch untersuchen würde, wie viel Logik oder Konsistenz oder was da sozusagen oder Ungereimtheiten es gibt. Aber das war zum Beispiel was mich, weil ich weiß, dass Oper ohnehin etwas Irrationales ist und das ist keine Schmähung des Genres, das hat mich nicht interessiert, weil da bin ich immer so bei Heiner Müller, das Werk ist sowieso klüger als der Autor. Und wenn der Kubin das so runtergeschrieben hat, eher als eine Art Selbsttherapie oder Traum und das stimmt in sich nicht, ist mir das... Das hat mich zum Beispiel nicht interessiert, im Gegenteil. Was mich aber interessiert hat, was im Roman wiederum gar nicht so vorkommt oder nur partiell angedeutet ist, Stichwort Chor, sind diese sogenannten Blauäugigen. Mhm. Es gibt da ja diese scheinbaren Ureinwohner in dieser Welt und wie auch immer man den Begriff blauäugig nehmen kann, ob als Metapher oder als ein Stigma. Das hat mich unheimlich fasziniert. Das heißt, da habe ich eine Menge, weil Sie auch davon sprachen, dass Sie zusätzliche Texte verwendet haben oder gelesen haben oder dazu. Da habe ich mit ganz anderem Material gearbeitet, was gar nicht bei Kubin vorkommt sozusagen, weil ich diesen Blauäugigen, die dort ja stumm sind, die ja gar nicht reden, die einfach nur so als Schemen da auftauchen, was ich denen sozusagen in den Mund gelegt habe.
Bevor ich jetzt dann 7. wieder da einlade, mit uns da drüber zu sprechen, würde ich direkt noch einhaken, weil es mich interessiert. Bei Ihnen ist es schon ein bisschen gekommen, aber vielleicht dann auch gern noch darauf antworten. Aber was sind dann jetzt so diese Themen, diese Ausschnitte, die Sie rausgenommen haben, Sie beide in für das Stück? Also wir sagen, okay, mit dem wollen wir uns beschäftigen.
Ja, also wir haben jetzt keine szenischen Themen herausgenommen. Also jetzt wir sind der Geschichte nicht gefolgt in dem Sinn. Wir haben letztlich genommen, also das eines der wichtigsten Dinge, Identität. Wo beginnt der eine Mensch, wo hört der andere auf? Das heißt, wo stehe ich als Mensch da, wenn ein anderer, wo hört der andere, also ja, wo sind die Grenzen? Dann das Ganze auf die Gesellschaft, auf eine Gesellschaft. Wie definiert sich eine Gesellschaft? Muss eine Gesellschaft Grenzen machen oder macht eine Gesellschaft Grenzen, um sich zu definieren? Was findet in diesem geschlossenen System, sprich in dem Roman ist es eine Mauer, die herumgebaut wird mit strengen Kontrollen und so weiter. Wie bildet sich die Gesellschaft drinnen? Wie stellt sie ihre Realität her? Im Roman kommt auch immer nicht, also ein paar Mal kommt vor, ich kann nicht mehr so schlecht zitieren, man muss etwas vorgeben oder so ähnlich, also vorstellen, genau. Also es ist alles nicht real. Und das Ganze funktioniert nur innerhalb der Gesellschaft. Also wenn alle mitspielen, dann wird das Bild aufrechterhalten. Dadurch sind wir wieder auf das Thema mit eusozialen Systemen gekommen. Dann kam die Geschichte mit dem, dass das ganze System irgendwie in der ganzen Irrealität oder in dem, kann man nicht einmal sagen, Irrealität, also in diesem Changieren und nicht ganz greifbaren und nicht wirklichen und eigentlich nicht fassbaren, irgendwann einmal anfängt zu bröseln, zu krachen, zu auseinanderzubrechen. Und da eben die Dysphorie und zum Schluss bricht das ganze Werk auseinander. Das war mal auch ein Punkt und dann steht man wieder da. Und wo ist jetzt die Identität? Also quasi wieder am Anfang. Das könnte man in 97 anderen Romanen genauso schreiben. Also es ist jetzt direkt vom Roman keine Geschichte übrig geblieben.
Ist die Stimmung geblieben?
Das weiß ich nicht. Ich bin sehr neugierig, weil ich kenne die Musik noch nicht. Also
Moment, Sie kriegen ein Mikrofon, weil das,
ja, bitte.
Dass wir es dann auch weiterhin hören, auch in der Zukunft.
Ich möchte vielleicht nur noch ganz kurz ergänzend sagen, dass mich eine narrative Geschichte zu vertonen nicht interessiert hat. Und die Magdalena hat es auch nicht interessiert, ein Libretto mit Handlungsstrang zu schreiben. Und mich interessieren eher Zustände und ich arbeite sehr gern abstrakt. Und das ist einmal etwas, wo wir sehr gut miteinander arbeiten können. Natürlich gibt es dann innerhalb von Szenen eine Form der Geschichte, oder die ich mir vorstelle, aber letztlich geht es mir um abstrakte Bilder, was den Zuhörerinnen erlaubt, glaube ich, sehr offen, also sehr viel hineinzuprojizieren oder auch nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich habe es gestern auch kurz erwähnt, eigentlich wir erst mit dem Text umgehen konnten, nachdem wir ihn oder ich einfach gesagt habe, jetzt reicht's, wir legen ihn zur Seite. Wir finden keinen Punkt. Also ich habe dann wirklich viel begonnen, auch philosophische Texte zu lesen. Und das Thema der Identität ist etwas, was mich sowieso schon seit vielen Jahrzehnten sehr beschäftigt. Und das einzige Thema, das mich immer gereizt hat an dem Buch, war das Thema der Grenze. Und es hat sich dann aber für mich ganz anders gestaltet, weil ich für das Projekt auch in den Iran gereist bin für einen Monat, weil ich auch iranische Musiker einladen wollte. Das war von Anfang an hier die Idee, quasi zwei Seiten. Das heißt, ich habe da auf der einen Seite wollte ich das einmal musikalisch in den Vordergrund rücken. Ich habe westliche Instrumente, ich habe iranische Instrumente und vor allem verschiedene Skalen, also verschiedene Modi. Und ich fand, die Reise in den Iran war für mich wahnsinnig spannend und aufregend. Und ich habe dann sehr viel daraus genommen, aus diesem Erfahrungsschatz. Und habe dann viele Gespräche mit der Magdalena, haben wir eben darüber geführt und auch erzählt, wie es mir gegangen ist. Und ich habe das für mich, das kommt jetzt im Text nicht vor, aber für mich war sozusagen, natürlich der Identitätsbegriff ist immer ein interessanter, aber dann, wenn ich sage, okay, ich habe eine Utopie oder eine Gesellschaftsform, habe ich halt mir auch viel darüber geredet, über die Islamische Revolution 1979, also sozusagen aus welcher Perspektive heraus kommen die Menschen und fangen zu demonstrieren an gegen einen Schah, der sie unterdrückt, wo die Leute in Gefängnissen verschwinden und so weiter. Und das fand ich viel spannender, diese Geschichte sozusagen, wo bildet sich, wo, also dieses kämpferische Element. Und dann sozusagen, ich meine, Utopie ist ja an sich ein fiktiver Ort. Trotzdem gibt es den Versuch dieser gelebten Utopie. Und das ist sozusagen dieser zweite Teil, aber auch dann in der Komposition. Und dann fand ich es auch sehr spannend, für mich war sozusagen, ich war in den Iran, ich war in ein Land, das offensichtlich diktatorisch beherrscht wird. Und für mich war es eben sehr überraschend, ich habe mir nie vorstellen können, wie man dort leben kann. Auch die Herzlichkeit, vor allem auch ganz viele Bilder, die ich im Kopf hatte, waren einfach schlichtweg falsch. Und trotzdem hat es einen dystopischen Moment. Also was ist nach 79 passiert? Also 80 hat das Ganze wieder zu kippen begonnen. Es gab dann kurz diese Übergangsstimmung, wo wirklich, ja, und dann ist das Ganze wieder zu kippen begonnen. Die Mullahs sind wieder aufgetreten und dann kam natürlich noch der Irakkrieg dazu. Und dieses dystopische Moment, wo sozusagen man versucht aufzubrechen, um wieder einfach in der Hölle zu landen. Und das ist eigentlich bis heute. Und das fand ich etwas, was ich spannend fand und sehr berührt hat mich einfach auch die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, wie gehen die damit um? Also dieser Unterschied zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen und diese Zerrissenheit in den Identitäten war dann auch etwas, was mich berührt hat, was ich auch zum großen Teil überhaupt nicht nachvollziehen kann, noch immer nicht. Ich war zwar jetzt gerade noch einmal im Iran, um auch schon zu proben mit den iranischen Musikern. Jedenfalls, als wir dann in vielen Gesprächen, ich dann das erzählt habe und wir dann sozusagen diese Themen festgemacht haben, im Nachhinein habe ich gemerkt, kann man das alles wieder auf den Roman umlegen. Also ich habe die Reise, den Grenzübertritt in ein utopisches Land. Ich habe den Zerfall, die Dystopie und die Zerstörung auch diverser Identitäten. Aber wir sind wirklich so einen weiten Weg rundherum gegangen. Und ich glaube, dass die Texte man sozusagen von verschiedenen Seiten lesen kann. Also man kann Kopien lesen, man kann reale Gesellschaftsformen darin interpretieren. Und dann, was ich noch sagen wollte zu den Streichungen, es gibt gewisse Dinge, die kann ich besser ausdrücken. Also es gibt manches, brauche ich den Text, aber vieles kann ich auch musikalisch machen oder mit Stimmungen und so weiter. Und auch da, ich habe leider sehr viel gestrichen dann wieder vom Text, weil es zu viel war, weil ich keine Verdoppelungen oder nicht unbedingt will. Und es gibt, ich kann zum Beispiel, habe dann sehr viel gearbeitet, auch wenn es um Vereinzelung geht. Okay, wie ist das jetzt, wenn ein Instrument alleine verschiedene Identitäten spielen muss? Und habe dann sehr viel Sachen dann wieder auch auf Konstellationen mit den Instrumenten umgesetzt. Und ja, und dazwischen dann wieder Magdalena geschrieben, ich brauche jetzt da noch was. Oder da fehlt mir was und dann habe ich es doch wieder gestrichen. Also das ist dann, es ist ein langer Prozess, der dann aber zum Großteil parallel entsteht. Und ja, das wollte ich noch anmerken.
Dankeschön. Ja, bei der Oper, was haben Sie da aufgegriffen vom Roman? Also wo er ansetzt, das haben wir jetzt schon besprochen. Also er streicht den ganzen relativ langen,
also dieser gesamte Beginn, der Ruf, ja. Also das ist der erste Teil, dann ist der zweite Teil gestrichen, die Reise ist auch gestrichen, sondern es fängt direkt an mit Perle. Also es gibt im Grunde genommen alles erst ab dem dritten Teil, um es mal so zu sagen. Ich habe auch eine ganze Reihe von Figuren herausgenommen, also die nicht vorkommen. Also ich will jetzt nicht in die Details gehen, welche Figuren das sind, aber habe mich sozusagen da konzentriert und habe habe versucht, ich sage jetzt mal, 4 Stränge zu erzählen. Zunächst mal als Identitätsangebot für den Zuschauer, Zuhörer eben. Jemand kommt an einem bestimmten Ort an und findet sich noch in einer Art von Realität vor. Und dieses Vorstellen, was Sie auch gerade sagten, hat ja etwas, was wir im Theater im Beginn mit dem Begriff der Vorstellung kennen, mit einer Doppelbedeutung. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass es scheinbar eine Art von, was wir auch in der Gesellschaft kennen, was wir aber im Theater ganz besonders kennen, eine Art von Verabredung gibt. Das heißt, wir haben bestimmte Codes, in denen wir uns verhalten, sei es sozusagen gesellschaftlich oder über auch vielleicht moralisch oder empathische Kategorien wie Höflichkeit, aber auch begriffliche, sprachliche, also wenn ich an Wittgenstein denke, dass wir uns einfach über bestimmte Begriffe verständigen und sagen, wir reden, wenn wir dieses Objekt ansehen, von einem Glas. Wenn ich jetzt auf einer Opernbühne wäre und wir hätten eine Probe zu Parsifal, wäre das auch ein Glas von Ikea, wir hätten aber verabredet, das ist jetzt mal der Gral und dann würden wir beide in Inbrunst davor niederknien. Und in dem Moment, wo wir beide davor niederknien, in Inbrunst, ist dieses Ikea-Glas auch der Gral. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das ist eine Art von Code und eine Art von Setzung oder Identität entsteht genauso im weitesten Sinne. Also das ist das, womit ich anfange oder womit der Roman, also wenn man in Perle ankommt oder wie er dort ankommt, also das hat etwas sehr Theatrales. Das heißt also, bestimmte Requisiten, bestimmte Realitäten, bestimmte Situationen werden vorgestellt oder werden verabredet, in Anführungszeichen. Und irgendwann merkt man, dass dieses System nicht mehr greift. Dass plötzlich, ohne dass der Protagonist es merkt, andere Verabredungen gelten. Und das ist sehr interessant. Das ist sowohl etwas, was interkulturell problematisch ist, wo bestimmte Dinge plötzlich nicht mehr verstanden werden. Das ist auf einer sprachlichen Ebene, auf einer rationalen Ebene, auf einer begrifflichen Ebene so, aber es ist auch auf einer nicht nur begrifflichen, sondern auf einer emotionalen oder auf einer spirituellen Ebene so. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert, mich persönlich sehr interessiert, was mich auch in diesem Roman sehr interessiert, was sozusagen wie eine Art von Experiment dort durchdekliniert wird. Und dieses Experiment, wo sozusagen es scheinbar eine Freiheit gibt, indem man einfach sich alles vorstellen kann, dass anything goes, ich sag mal ganz postmodern mit Paul Feyerabend, dass dieses Anything Goes in dem Moment nicht mehr funktioniert, wo sozusagen da einander widerstrebende Interessen, Setzungen oder Identitätsangebote oder Verabredungen stiften sollen. Und das ist der eine Aspekt. Das zweite, was ich sehr spannend finde, ist eine eher skurrile, kafkaische Dimension, die ja auch da drin ist, also diese absurde Bürokratie, die dort eine Rolle spielt, oder eben wie ähnlich wie im Schloss bei Kafka, dass er auch eben immer auf dieses Schloss will oder zu diesem Patera hin will, also sozusagen die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit eines Gottes oder eines Herrschers oder die Legitimation damit verbunden, scheinbar. Er hat etwas sehr Thomashaftes, dass man da, nur dadurch, dass man es sieht, glaubt man an die Legitimität von Herrschaft oder dadurch, dass man es erfährt. Das ist dann eine zweite Erzählhaltung. Und die dritte Erzählhaltung ist, der dritte Erzählstrang ist für mich dann sozusagen die Dekonstruktion. Also, dass wir sozusagen erstmal eine Wirklichkeit konstruieren und dass diese sich dann selbst auflöst, weil sozusagen die Gesetze oder die Verabredungen oder Vorstellungen, nach denen sie konstruiert wurde, ihre Relevanz verloren haben, sozusagen. Und was auch mit einem Wertewandel oder mit einem, ja, auf dieser Ebene zu tun hat. Das heißt, das Personal der Oper ist relativ überschaubar. Wir haben es mit 9 Protagonisten zu tun, also Solisten, also natürlich den Zeichner, seine Frau. Dann gibt es auch Patera. Ich habe Patera aber noch eine andere Rolle gegeben, zusätzlich, weil es im Roman auch immer wieder vorkommt, ja, der streunt sozusagen unerkannt oder kamoufliert, verkleidet, so eine Maskerade auch durch die Stadt, um alles zu beobachten. Insofern hat er bei mir noch eine andere Rolle. Und dann gibt es das war er nicht. Dann gibt es noch sozusagen ein Personal von kleineren situativen Einheiten, ein Wirt in einem Kaffeehaus, eine Amtsperson, der ein kleiner Herr, der ihm einen Auftrag gibt und so weiter und so fort, dann eben die Frau des Arztes, dann den Arzt selber und so weiter. Also so, das ist so im Großen und Ganzen das Personal und dann eben den Chor, aber dieser Chor sind eben die Blauäugigen, also nicht im Sinne der griechischen Tragödie ein Chor, der kommentiert oder sozusagen das Subjekt des Betrachters multipliziert, sondern nochmal eine andere, einen anderen Raum, eine Parallelgesellschaft oder eigentlich eine andere Bedeutungsebene dahinter nochmal abbildet und auch eine andere Zeit abbildet. Also das sind, sagen wir mal, das Ganze, das läuft durch in 18, 19 Szenen, die aber ineinander übergehen. Das wird sehr viel mit elektronischer Musik gearbeitet und das sind circa 100 Minuten. Also ich habe auch so gesagt, so Spielfilmlänge, um es mal etwas salopp zu sagen.
Ja. Und ist das dann eher ein Stück, wo ich als Zuseherin eine Handlung nachvollziehen kann, das verstehen kann, oder
ja,
ist es
definitiv
eher ein drauf einlassen und,
nein,
und
nein,
reinhören,
definitiv,
was ich ja also, da jetzt
ja,
rausgehört
nein, also
habe?
Ganz im Unterschied zu dem, dass man sagt, es geht um Zustände. Zustände interessieren mich persönlich nicht auf der Bühne, weil die kriege ich sowieso am Theater, muss mal so zu sagen. Und nein, Spaß beiseite. Aber mich interessiert tatsächlich eine Geschichte. Ich weiß, das ist ein rührend altmodischer Standpunkt, dass man eine Geschichte erzählt, eine Chronologie von Ereignissen. Aber ich glaube, das Exemplifizieren sozusagen oder das mögliche Angebot von Identität aus einer Wechselwirkung von Theorie und Praxis funktioniert. Also muss es eine Art von Handlung geben. Und diese Handlung kann eine Chronologie von Ereignissen haben, die kann logisch oder unlogisch sein. Das ist jetzt nochmal ein zweites Paar Schuhe. Aber dadurch gibt es, ich sag's mal, auf einer verstandesmäßigen Ebene Dinge, die nacheinander passieren. Und automatisch ist das, vorhin fiel bei Herrn Travöger ein Mikrofon runter und das haben wir gehört. Und ich habe von Patera gesprochen, der irgendwo auftritt und habe einen Witz gemacht. Alleine durch diese Parallelität von Handlung und einem akustischen Phänomen entsteht in unserem Verstand das, was man seit Aristoteles die Kategorie nennt. Und das ist nämlich die Kategorie von Ursache und Wirkung. Und sie suggerieren, wenn auch spaßeshalber, einen Sinnzusammenhang. Ob der stimmt, ist eine zweite Frage. Und das ist aber für mich die Chronologie von Ereignissen. Und das ist für mich das, was dann zu dem, was man Handlung nennt, wie auch immer die Einheit, um bei Aristoteles zu bleiben, von Handlung funktioniert, dass es eine Geschichte ist oder 10 Geschichten, das ist nochmal eine zweite Frage. Aber ich bin da, was das angeht, ganz, ganz naiv. Also, dass ich sage, es gibt Geschichten und diese Geschichten kann ich auch noch erzählen. Und dieses sich das Auflösen in Zustände ist sozusagen für mich nur eine Form von, wie soll ich sagen, Looping oder eine Art von Vergrößerung oder ist eine Art von unterschiedlichen Skalen innerhalb einer Handlung. Das sind nur Momente von Handlung, so wie ich sagen kann, ich habe es heute mit der Antike, entschuldigen Sie, in der Geometrie von Euklid, dass sozusagen eine unendliche Anzahl von Punkten eine Linie ergibt. Und mich interessiert die Linie und nicht der Punkt. Wobei ich völlig bei Ihnen bin, dass ich sage, ja, der Punkt hat natürlich eine ursächliche Wirkung für die Linie. Aber mich interessiert trotzdem die Linie und nicht der Punkt, weil mich interessiert, wo geht die Linie hin.
Das Tolle ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das aufzunehmen, und gerade solche Bücher oder Werke wie dieses lassen so viel zu. Das ist ja das Schöne daran und ist auch so schön, wenn dann wirklich ganz unterschiedlich es entsteht. Jetzt habe ich Ihnen das schon so lange versprochen, es wird höchste Zeit, dass Sie jetzt ans Wort kommen, Ihre Fragen, Ihre Gedanken dazu, sei es zum Buch, zu seinen Inhalten, sei es zu den Werken, sei es zu der Arbeit, die die beiden leisten, wie auch immer Ihre Anliegen und Beiträge sind. Bitte. Jetzt haben wir so lang geredet.
Ja. Ja? Netze, können Sie noch einmal den Inhalt des Buches ungefähr darstellen, was das eigentlich das Wichtigste ist und um was da geht, genau nochmal.
Wer mag?
Oh Gott. Naja, also es ist ich fange mit dem Roman an und nicht mit dem, was ich daraus gemacht habe. Oder ein Zeichner, der ist verheiratet, der lebt in München, der bekommt eines Tages Besuch von einem ganz merkwürdigen Menschen und dieser merkwürdige Mensch hat eine sagenhafte Geschichte, die er ihm erzählt. Er sagt nämlich, es gäbe einen ehemaligen Schulfreund aus Salzburg von diesem Zeichner und der hätte durch alle möglichen Tausend und eine Nacht ähnlichen Vorstellungen einen sagenhaften Reichtum erworben und habe irgendwo in Asien eine Art Traumreich errichtet. Und an ihn, diesen Zeichner, ergehe nun die Einladung, dorthin zu gehen. Und der Zeichner hält den also für einen Phantasten oder für einen Irren, der ihm das erzählt. Aber dann bekommt er eine Überweisung oder einen Scheck über 100.000 Reichsmark und dann wird es auf einmal real. Das heißt also, es ist die normative Kraft des Faktischen, wie man so schön heute sagt. Und dann sagt er tatsächlich, da muss ja dann was dran sein. Ich kriege ja jetzt nicht 100.000 Mark für irgendwas. Also begibt er sich mit seiner Frau auf die Reise und reist dann über alle möglichen Strecken, das will ich uns allen jetzt ersparen, dorthin in ein sagenhaftes Reich. Und jetzt kommen wir zu der Grenze, von der schon öfters die Rede war. Es gibt dann so etwas wie einen riesigen Ringwall, der irgendwie da in Asien, wo das liegen soll, dieses Traumreich umgibt und man muss durch einen Tunnel dadurch und wenn man durch diesen Tunnel geht, findet eigentlich schon das ein interessantes Kapitel, also dieser Durchgang, so eine Art Transformation statt, eigentlich so eine Art Eintritt in eine Art Jenseits, in Anführungszeichen, hat man den Eindruck, also eine große Angst überfällt die Menschen, wenn sie durch diesen Tunnel gegangen sind und dann kommt man dort an und dieses Jenseits oder dieses Traumreich ist in erster Linie diese sagenhafte Stadt Perle, ein sehr ironischer Begriff. Es ist ein Städtchen mit etwa 30.000 Einwohnern. Dieses Städtchen besteht nur aus historischen Gebäuden, die in den vergangenen Jahrzehnten zusammengekauft worden sind von diesem Schulfreund, einem Herrn Klaus Patera, einem ganz merkwürdigen Menschen, also der eben sozusagen jetzt der imaginäre Herrscher dieses Traumreichs ist und das sind ganz ungewöhnliche Antiquitäten. Das Interessante ist, wenn man eincheckt, würden wir heute so sagen, um in dieses Traumreich zu kommen, muss man alles Heutige abgeben, also alle heutigen modernen Kleidungsstücke oder alles, was an heutiger Technik da wäre, sozusagen, das muss man abgeben und es gibt nur Dinge, die mindestens eine Generation älter sind, also vormodern sozusagen sind. Bitte, der Roman ist 1908 entstanden, das ist alles so, die Grenze ist da so, alles so 1860 von der Mode, es geht aber dann immer weiter zurück, zum Teil auch, wie die Personen beschrieben werden, bis ins 18. Jahrhundert oder die Gebräuche oder die Dinge, die beschrieben sind. Naja, er kommt dort an und dann ist sein erster Wunsch natürlich, seinen Freund mal zu besuchen und das ist eine der Handlungen, dass es völlig vergeblich ist, diesen Freund zu besuchen. Die Dinge, die dort passieren, haben etwas ganz Merkwürdiges. Es gibt ein permanentes Klima eines Dunstschleiers. Es ist eine permanente Dämmerung. Es ist nie Tag, es ist aber auch nie Nacht. Also so ein Zwischenstadium von der Beleuchtung, um es mal theatral auszudrücken. Und dann gibt es verschiedene Begebenheiten. Die Frau des Protagonisten wird immer kranker, die leidet unter dieser Situation und sie stirbt schließlich. Er selber entwickelt in diesem Traumreich, wie alle Menschen, eine sehr indifferente Moral und hat gar keine Empathie mehr. Also er kommt über diesen Tod dieser Frau sehr lapidar hinweg. Er leidet da auch gar nicht drunter. Es gibt also auch durch diese, so wie diese Dämmerung, es gibt eigentlich gar nicht mehr Affekte. Letztlich, sondern es gibt eine merkwürdige Ausgeglichenheit und andererseits entstehen aber sehr skurrile Exzesse. Das heißt, die Menschen brauchen immer stärkere Drogen, immer größere sexuelle Reize, um überhaupt noch irgendwie eine Art von Leben in sich zu spüren, weil sie in so einer Art Dämmerzustand sind. Und es gibt dann verschiedene Parallelhandlungen innerhalb dieser Gesellschaft, dieser Stadt. Und es gibt dann eben in der Umgebung diese, die ich vorhin erwähnt habe, diese sogenannten Blauäugigen, also so eine Art, wie soll ich sagen, also endogen, also irgendein Volksstamm, der dort lebt, die das Ganze sozusagen mit einer etwas buddhistischen Gelassenheit, aber auch vertrieben durch diesen Imperialismus dort eben so eine Art europäisches Traumreich zu erreichen, da irgendwie verdrängt wurden und die das eher so mit einer melancholischen Gelassenheit alles von außen beobachten. Und dann tritt gegen Ende des Romans ein Gegenspieler auf. Diesen Patera versucht eben der Protagonist immer zu sehen. Das gelingt ihm so gut wie nicht. Und dieser Gegenspieler ist Hercules Bell. Und das ist ein Amerikaner, der sozusagen mit Macht die Realität wiederherstellen will und eine Art von Revolution auslösen will gegen diesen Patera. Gleichzeitig passiert ein sehr merkwürdiger Prozess, in der das, was man die Zerbröckelung nennt. Das heißt, die Realität löst sich auf, die Dinge verschwinden. Es gibt auch sehr biblisch-apokalyptische Vorstellungen, dass große Tierhorden, Insektenplagen und so weiter durch diese Stadt ziehen. Also es gibt da ein ganzes Arsenal von klassischen Topoi der Apokalypse, wie man sie kennt, also in der europäischen, aber auch in der arabischen Literatur. Und ganz am Ende geht diese Welt unter und es gelingt dem Protagonisten, im Unterschied zu den meisten anderen, zu entkommen und durch einen Trick, durch diesen Tunnel mit einem Eisenbahnzug wieder hindurchzukommen sozusagen. Und dann endet er in einer Nervenklinik. Das wird aber relativ offen gelassen, wie es dann ausgeht. Also das, entschuldigen Sie die Weitschweifigkeit, das war noch die Kurzversion.
Das war die Kurzversion, ja. Ja.
Seine Frau, die stirbt relativ schnell und das ist ziemlich lapidar.
Obwohl ja sie eigentlich gern mitkommen wollte. Also sie war ja da sehr positiv und soweit ich mich jetzt erinnere.
Ja, sie war positiv, aber sie hat eigentlich immer wieder, war sie auch eine warnende Stimme.
Ja, das schon. Ja. Ja.
Bitte? Ja.
Ja, weitere Fragen? Ja, bitteschön.
Ich habe nur eine Frage, weil ich es jetzt gerade interessant gefunden habe, Ihre Geschichte, die Sie erzählt haben, also die Geschichte nacherzählt haben, dass jemand, der 1908 die Geschichte schreibt, als den Gegenspieler, den positiven Gegenspieler, einen Amerikaner sieht und nicht einen Kaiser oder so irgendetwas. Das ist doch eine interessante Fragestellung, oder?
Naja, positiv, habe ich positiv gesagt?
Als Gegenspieler.
Es wird alles aufgezeichnet.
Mich nicht davor.
Nein, ich glaube, ich denke schon, dass es natürlich damit zu tun hat, dass das auch eine Untergangsvision des alten Europa ist und dass man am Vorabend des Ersten Weltkriegs ist und dass das, dass man sozusagen in die bestehenden Hierarchien und Strukturen und Werte nicht mehr unbedingt eine feurige Überzeugung legen konnte, um es mal so zu sagen. Und dass dieser Gedanke, Amerika, du hast es besser, also sozusagen eine Art Positivismus, dass das sozusagen der Gegenspieler ist, wobei das bei Kubin eine sehr negative Figur ist und eine zwiespältige Figur. Das ist ein reiner, also im Grunde mich erinnert es ein bisschen so fast an diese Figuren bei Bertolt Brecht dann, also Heilige Johanna oder so diese Schlachthauskönige oder so, dass jemand ist, der auch über Leichen geht und sagt, ich will einfach nur Macht und ich habe Geld und ich habe Maschinen und alles ist möglich sozusagen. Also dass das Mögliche nicht mehr eine Form des Imaginären ist oder des Ästhetischen, sondern eher des Monetären, um es mal so zu sagen. Ja.
Ich meine, eine Sache, finde ich, zeichnet den Roman ja auch aus, für mich jetzt, das ist sehr individuell unterschiedlich, dass eigentlich keine Figur, die da, auch die Protagonisten nicht, es gibt keine einzige Figur, wo man sagen kann, die ist jetzt wirklich positiv.
Richtig,
es gibt keine Helden in dem Sinn, es gibt wirklich keine Identifikationsfiguren, keine einzige. Ich meine, es gibt ein paar, die etwas sympathischer rüberkommen.
Etwas.
Ja, der Batiste, der Affe zum Beispiel, ja. Aber auch nicht. Ich meine, der kriegt dann auch so seine Schlenkerer. Ja. Und also das finde ich ja wieder ganz, ganz interessant. Und da auch im Zusammenhang finde ich es interessant, weil vorher seine Gattin angesprochen worden ist als Figur, die relativ früh stirbt, wie er die Figuren eben nicht bewertend beschreibt. Weil er auch das Verhältnis vom Ich-Erzähler zu seiner Gattin ist eigentlich ein nicht greifbares. Also
die hat noch nicht mal einen Namen.
Die hat keinen Namen. Es wird zwar, er trauert zwar um sie in irgendeiner Art und Weise, also jetzt, er rennt halt eine Nacht lang herum, mehr oder weniger, viel mehr war es nicht. Und sie ist eigentlich wie ein Gegenstand. Und eigentlich behandelt er, so habe ich es eigentlich immer wieder empfunden, seine Figuren, er zeichnet sie sehr ausgiebigst, ja, also bis in die Details zum Teil, die mir dann schon zum Teil zu viel waren. Aber er beschreibt sie eigentlich wie Gegenstände. Ja. Also eben, wie Sie gesagt haben, jetzt sage ich halt mal, das Glas Wasser ist der Heilige Gral, so beschreibt er seine Figur.
Genau, ja.
Ja, für mich war es ja da irgendwie der zeichnerische Blick, also dieses ganz genaue Gestalten der Figuren, der Szenen, aber eben nicht eine andere Herangehensweise, eine andere Art der Arbeit.
Es hat aber was merkwürdig Seelenloses oder merkwürdige Kälte sozusagen.
Ja, die zieht sich durch. Ja.
Die darin verarbeitet. Das ist, glaube ich, der zeichnerische Blick auch. Das ist sozusagen eine Vivisektion.
Genau. Ja. Und eben, wenn man seine Zeichnungen kennt, ich finde dann, also ich finde, das ist wirklich ein Kubin-Roman.
Ja. Aber das ist zum Beispiel das, was ich so eingangs versucht habe, um zu schildern, wo ich sage, das ist sozusagen eine Schicht oder eine Oberfläche, ohne dem Roman jetzt das Attribut des Oberflächlichen zeigen zu wollen. Aber wo ich dann sage, und was könnte jetzt eine Musik, wodurch, das ist lassen Sie es mich so sagen, ein Blatt ist zweidimensional, wenn es gemalt ist. Eine Bühne ist dreidimensional. Und wodurch entsteht die dritte Dimension? Nicht nur durch die Handlung oder die Chronologie der Ereignisse, sondern durch Musik oder durch Raum, den Musik schafft sozusagen. Also das war das, was mich interessiert hat an diesem Roman, wo andere Romane, die nicht diese Ebene haben oder diese Kälte oder ich empfinde das nicht als einen Nachteil, diese Zweidimensionalität, sondern ein Vorteil, um daraus eben etwas machen zu können. Ja, also mal ganz unabhängig davon, wie man das Werk für sich stehend literarisch oder ästhetisch bewertet.
Bitte schön, einen Moment. Ja, aber nachher nicht auf der Aufnahme. Und das wäre ja schade.
Ja, ist sehr interessant, was Sie über das Libretto gesagt haben. Es gibt ja bei Richard Strauss, der hat aus kleinen Erzählungen hat er große Opern gemacht, das ist die gegenteilige Art, aber es ist sehr schwer wahrscheinlich aus einem großen Roman ein Libretto zu machen. Bin sehr gespannt. Jetzt wegen der Musik von Herr Obst, der hat ja Solaris, glaube ich, komponiert.
Ja.
Und das ist ein ähnlicher, nicht ähnlicher Inhalt, aber doch auch etwas Utopisches, etwas Schwieriges. Ist die Musik in dieser Richtung, da waren ja auch elektronische Momente drin und auch Musik, rein instrumentale Sachen, ist das ähnlich oder geht das ganz neue Wege?
Es ist in dem Sinne ähnlich, aber es gibt noch zwei, drei weitere Ebenen, die man, also es ist für großes Orchester, Solaris ist für Kammerorchester. Die Elektronik ist auf einer ganz anderen Ebene, funktional und sowohl dramaturgisch als auch kompositorisch konzipiert. Die Elektronik spielt hier sozusagen bildet den Übergang ab von einer analogen Welt, die wir noch, also analogos sozusagen, die wir noch verstehen und nachvollziehen können, und dann entsteht sozusagen, kommt die Elektronik immer stärker rein, wenn sich die Prozesse des Traumhaften verselbstständigen. Das heißt, die Oper fängt völlig mit konventionellem, ist ein konventionell besetztes Orchester mit zweifachem Holz, Streicherbesetzung, es gibt gar so, also relativ kleines Orchester, und dann irgendwann fängt die auch zweifaches Blech und so weiter, auch vom Schlagzeugapparat sehr übersichtlich im Vergleich, sagen wir mal, zu zeitgenössischer Musik sonst, und dann setzt die Elektronik ungefähr nach einem Drittel ein, und irgendwann gibt es fast nur noch Elektronik. Das heißt also, dieser Prozess auch der Zerbröckelung, der Zersetzung, wo sozusagen die Musik ins Geräuschhafte geht, auch das wird an die Grenzen, also es werden auch Instrumente abgenommen und elektronisch oder also mit mikroportiert oder mikrofoniert und dann nochmal verändert. Also das ist der Fall. Dann gibt es eine, hat sich Michael Obst sehr mit Musik, also aus dem vorderasiatischen beschäftigt. Das heißt, es gibt ein bestimmtes melodisch musikalisches Material, da gestern im Kepler-Salon drüber berichtet, was sozusagen auch eine Rolle spielt für diese Komposition auf einem Dubuk, also einem Oboen-ähnlichen armenischen Instrument, was eine Rolle spielt, wobei dieses Instrument bei uns nicht eingesetzt wird. Also das hätte ich auch ein Problem mit, sozusagen, mit sowas. Im Sinne einer, wäre auch eine Form von Imperialismus, sozusagen, so eine Musikfolklore dann in eine europäische Musik so einfach zu implantieren. Aber das kompositorische, der kompositorische Duktus oder die Struktur, die wird angenommen oder genommen sozusagen. Aber die Musik unterscheidet sich durchaus von Solaris.
Ja. Ist ja auch im großen Haus, was ich jetzt ja gesehen habe. Ist da ein großer Chor auch oder ist das auch eher kleiner Chor?
Das ist unser Hauschor, ja. Aber das könnten Sie, sage ich mal, auch mit etwa, also ich sage jetzt mal, mit unter 30 Sängern machen.
Ja. Ich finde es prinzipiell sehr gut, dass man neue Opern macht und auch von Komponisten, die einen Stil schreiben, den die Leute auch verstehen oder das erste Mal irgendwie schon mitkriegen, dass es nicht zu avantgardistisch ist, was in der Oper oft sehr schwierig ist. Ja? Und es war auch letztes Jahr, wie heißt der letztes Jahr war? Der
Komponist? Eckart.
Eckart, ja. Das sind so Leute, die irgendwie Praktiker auch sind. Mhm. Vielleicht ist Obst gar nicht so in diese Richtung, aber es ist sehr gut, dass man solche Sachen spielt und ich möchte ihm dafür auf jeden Fall gratulieren. Und
Dankeschön, das ist sehr nett. Danke.
Gleich daneben, quasi fast daneben.
Eine Frage hätte ich noch beim Libretto-Schreiben. Haben Sie da auch das grafische Werk irgendwie über einen längeren Zeitraum aus diesem Zeitfenster heraus mit in Ihre Betrachtung hineingezogen?
Ja, aber man muss sich auch davon freimachen. Also man muss auch aufpassen, dass man nicht anfängt, dann Bildbeschreibungen sozusagen abzuliefern. Also ich glaube ja, ich finde das ja auch sehr interessant, dass diese Krise, die von der jetzt mehrfach die Rede war, was zur Entstehung dieses Romans geführt hat, dass man sozusagen wie so eine Art Perspektivwechsel macht und vom Visuellen zum Deskriptiven geht und sich ein bisschen wie Münchhausen dadurch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht. Und dann fängt er aber wieder an, das selber Beschriebene zu bezeichnen oder zu zeichnen. Und das hat mich dann, also ich habe die Bilder gesehen, aber ich habe mich davon versucht, sehr frei zu machen, weil ich wollte auch nicht, das wäre für mich gefährlich oder redundant, wenn man dann sagt, man sieht dann auf der Bühne sozusagen dreidimensionale Kubinzeichnungen als Bühnenbild oder so. Das fände ich, glaube ich, eine ziemlich schreckliche, also kitschige Vorstellung. Also also die Zeichnungen haben mich natürlich fasziniert und finde ich hochinteressant. Und die Ausgabe, ich habe es ähnlich wie, also bei Ihnen ist eine illustrierte Ausgabe und das ist ja, hat er ja sehr viel verwendet, wobei es gibt eine ganze Reihe Zeichnungen, also so wie der Germanist den Roman untersuchen könnte es auch der Kunsthistoriker, die er in ganz anderen Zusammenhängen, nämlich für Edgar Allan Poe oder so benutzt hat, die er dann in diesen Roman eingefügt hat, weil es ihm passte oder wo ich auch die Vorstellung habe, da ist er natürlich auch selber inspiriert von E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe und anderen Autoren. Ja, also das hat für mich eine Rolle gespielt. Ich habe mir das viel angeschaut, ist ja ganz klar, aber es hat für mich fürs Schreiben keine Rolle gespielt.
Und haben Sie sich mit seinem bildnerischen Werk beschäftigt
auch? Naja, seine Bilder kannte ich wesentlich länger als das Buch. Also die kannte ich seit meiner Kinderzeit. Also ich komme eher aus einem Haushalt von bildnerischen Künstlereien. Okay. Also die kannte ich schon mir von Kleinkinder. Das ist vielleicht das, was mich in der so fasziniert hat, wie jemanden, der als Youngster das Buch gelesen hat. Haben mich damals seine Bilder fasziniert. Die schaue ich heute auch anders an als damals, muss ich dazu sagen. Und haben mir wahrscheinlich beim Lesen des Buches geholfen, diese Kälte, verstehen oder wie auch immer. Also ich kannte den Menschen ist ein Blödsinn, aber ich kannte den Stil grundsätzlich. Dadurch war mir das irgendwie erträglich, um es mal ehrlich zu sagen. Also gerade dieser dritte Teil mit dieser ewigen Beschreibung von wie was zerfällt und wie was verwest und das geht ins, man weiß es nach der dritten Seite schon, wie es geht. Und es geht aber noch 10 Seiten weiter. Und da muss ich sagen, haben mir die Bilder geholfen, die ich gekannt habe, ja. Also weil das war einfach eine Bildfläche. Es war einfach ein Bild neben dem anderen Bild.
So ging es mir auch.
Ja, ja. Ja.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht in der Oper, wo es überhaupt nicht Texte geben kann, sondern wo es einfach auch nur elektronische Flächen und Strukturen gibt, wo sozusagen die inszenatorische Herausforderung darin besteht, dass sie sozusagen kurz vor Ende der Oper oder des Romans, also das dauert bis dahin schon roundabout 90 Minuten und jetzt haben sie da 8 Minuten. Rein ein Elektron ohne Worte und sie müssen jetzt schauen, was sie tun und oder eigene Bilder oder Vorstellungen zu machen, weil ich gesagt habe, das nochmal zu übersetzen, also es ging es mir wie Ihnen, oder das ist dann auch redundant. Ja.
Ja, ich finde, also das, was du auch gesagt hast, also was für mich am Theater auch immer wichtig war, und das ist, glaube ich, bei so einer Geschichte noch wichtiger, dass es eben keine Verdoppelungen gibt, weil sonst wird es entweder unerträglich oder und peinlich und vor allem illustrativ. Und wenn man einen Menschen, also einen Roman eines Menschen irgendwie auf die Bühne bringt, der in erster Linie als bildnerischer bekannt ist und dem und der, ich meine, so kennt ihn, glaube ich, wirklich fast jeder, als Schreibenden kennt ihn nicht jeder, da muss man da, glaube ich, noch viel aufmerksamer sein und aufpassen. Und deshalb finde ich wiederum einen abstrakteren Zugang gar nicht schlecht. Ich finde auch nicht, dass ein Erzählstrang unbedingt notwendig ist, weil ich finde auch, dass Töne, dass Wörter genauso etwas sind, wie wenn zum Beispiel das Mikrofon runterfällt. Also ich finde, man kann auch ganz, ganz klein, man kann ganz, ganz klein auch arbeiten. Ich finde, man sollte das nicht gegeneinander stellen, diese beiden Arten von Umgang mit Text und Musik.
Soll es auch nicht sein. Ja. So habe ich es auch nicht verstanden, sondern es sind halt einfach zwei Arten, damit umzugehen.
Ja, danke. Ich wollte nur, also, weil mich interessiert.
Können Sie es ein bisschen
dazu? Also, muss ich so nah?
Ja.
Der Roman handelt also, ist eigentlich 1908 geschrieben worden, ja. Da hat es ja nur die klassische Musik gegeben, die schöne Mozart und Beethoven und Strauss und Schönberg ist ja später gekommen.
Nee, das war da schon.
Ja, aber es hat keine E-Musik gegeben. Es hat keine wir haben nur alles analog. Also wir sind noch gar nicht digital, hat's ja gar nicht. Der muss ja schon gedacht haben, das Digitale, das kann vielleicht kommen, ja. Aber wie kann der das schon wissen? Also 100 Jahre vorher, dass das dann alles wirklich eintritt. Das war interessant. Und dann erzählt er noch dazu, ein Sterbeerlebnis, ja, dass er in durch einen Tunnel gehen muss, weil es sind ja viele Menschen, wenn sie sterben, gehen sie auch durch einen Tunnel durch, ja, und er sehen dann das schöne Paradies irgendwo, ja. Also das war ja auch interessant, er muss irgendwas so erlebt haben, oder von gehört haben, dass er das alles schön hineingemacht hat. Und die Quintessenz war das, Hat er sich eine bessere Welt erhofft, ja? Oder hat er eigentlich nur Fantasie oder was?
Bei Traumstadt würde ja eigentlich was Positives suggerieren und wenn man es dann liest, ist es ganz und gar nicht positiv. Ja,
ja, ich glaube, das ist eben das Moderne an diesem Roman, dass sozusagen am Beginn des 20. Schauen Sie, die erste Oper, die im 20. Jahrhundert aufgeführt wurde, bitte, das korrigieren Sie mich musikhistorisch, aber sie war aber relativ am Beginn des 20. Jahrhunderts, in der ersten oder zweiten Januarwoche, Jännerwoche des Jahres 1900, war Tosca. Und das ist eine Oper, die wir alle wunderschön finden, aber es ist eine Oper, in der ein Mensch auf offener Bühne gefoltert wird und das wird auch dargestellt und das hört man auch, wenn man ihn nicht sieht. Das heißt also, dass das Schreckliche oder das Hässliche oder die Angst oder auch die Verzweiflung, dass alle die Träume, die man hatte, die Utopien, dass die doch nicht eintreten, dass das, glaube ich, schon sehr stark im Bewusstsein in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts da waren. Also, und dass man dann die Hoffnung hatte auf etwas anderes und trotzdem schon auch dachte, man wird enttäuscht werden, was eine große Enttäuschung auch einsetzte. Und daher entstand ja auch eine große Lust und eine große Freude, als der Krieg ausbrach, bei vielen, auch bei gebildeten Menschen und Künstlern, die gesagt haben, jetzt geht dieses Europa, an das wir nicht mehr glauben, eben den Bach runter und dann ist das auch gut so. Also das muss man auch sagen. Also denken Sie nicht, dass ich so denke, aber diese Art von Untergangsvision, also wenn Sie Briefe lesen, also auch diese ganze Generation von bildenden Künstlern, also wenn ich an einen Franz Marc denke, an einen August Macke oder welche Künstler es da alle gab, oder wenn ich an einen Komponisten wie Rudi Stephan denke oder so, der gefallen ist, die waren ja alle begeistert. Es waren ja nicht wenige kluge und gebildete Menschen, die einfach aus einer Art Überdruss die Geschichte und das alles auch loswerden wollten, weil sich diese ganzen Träume und Vorstellungen von Europa, weil sie stagnierten und weil sie sich nicht erfüllen schienen. Ja. Und ich glaube, das ist für mich persönlich, mal unabhängig von der sehr privaten Krise und sehr großen persönlichen, ästhetischen, aber auch sexuellen Obsessionen, denen sich Kubin da auch selbsttherapeutisch hingibt, scheint mir das so ein bisschen das Klima zu sein, aus dem dieser Roman auch entsteht, ja, oder entstanden ist.
Die gab es damals nicht, die ist halt jetzt Thema.
Naja, oder? Gut, aber ich meine, dass man das Außermusikalische oder dass man das Geräuschhafte oder also da, man hat ja die Grenzen der Harmonie, also ich meine die Zwölftonmusik, also ohne dass ich das jetzt in einen Topf werfen will, aber sozusagen, dass es eine Ästhetik im Sinne einer klassischen Ästhetik nicht mehr gibt, das wissen wir seit dem 19. Jahrhundert, also dass sozusagen die Grenzen der Harmonie, der Tonalität immer mehr verschoben worden sind und dass man dann auch außer Musik, also selbst ein Komponist wie Hans Pfitzner, der weiß Gott kein progressiver Komponist war, hat in seiner Oper Das Herz eine Sirene, eine Feuerwehrsirene eingesetzt, was man ja eher den von ihm so geschmähten Futuristen unterstellen würde. Also dass man sozusagen versucht, für ungewöhnliche Vorgänge außergewöhnliche ästhetische Mittel zu wählen, das ist, glaube ich, eine Sache, die auch damals schon da war. Also nicht, auch wenn es damals noch nicht elektronische Musik gab um 1908, aber das ist ja nicht illegitim, ne? Dass man es dann heute so vertont, weil wenn Sie den Rigoletto vertonen, der um 1600 am Hof von Mantua spielt, dürfen Sie auch nicht Musik von Verdi haben, sondern müssten Madrigale von Gesualdo haben. Und ich glaube, das wäre abonnententechnisch ein Problem an der Kasse. Bei aller Liebe zu Gesualdo.
Ich möchte zum Abschluss noch ein Thema ganz kurz aufwerfen, das ja jetzt gerade schon ein bisschen angeklungen ist. Vielleicht vorweg, es ist ja zufällig entstanden, dass am Landestheater diese Oper gebracht wird und dass sich das Festival 4020 dem Traumstart von Kubin widmet. Jetzt kann man an zufällig glauben, aber andererseits ist es ja oft, sind das oft so Punkte, ja, warum greift man jetzt genau zu diesem Thema, warum greift man das auf? Also das, ich glaube da oft nicht so sehr an Zufälle, auch wenn es im Nachhinein so wirkt. Also das interessiert mich. Und auf der anderen Seite auch das Thema der Utopie, die jetzt doch sehr lange gar kein Thema war. Also das ist einfach nie präsent gewesen. Und mein Eindruck ist, dass in den letzten Wochen, Monaten viel stärker wieder Thema im Diskurs wird. Das Wort Utopie, Dystopie taucht plötzlich wieder auf und war, also das war für mich verschwunden. Also das sind zwei so Themen. Vielleicht nur ganz kurz von Ihnen beiden, was spüren Sie da? Oder spüren Sie da was überhaupt?
Na, Utopie, Dystopie, diese ganze, also diese aktuellen Entwicklungen im arabischen Raum, glaube ich, machen das, also sind für mich jetzt so ein, wie im Zeitraffer noch einmal sowas, was heißt noch einmal, es passiert ja die ganze Welt, Menschheitsgeschichte ununterbrochen so durch, dass irgendetwas passiert, dass sich Menschen zusammentun und um etwas zu verändern, um etwas Furchtbares zu beenden, indem sie eine neue Idee versuchen, gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und diese Idee dreht sich dann, ich meine jetzt nicht unbedingt jetzt die aktuelle Geschichte, aber die Idee dreht sich dann oft halt ins absolute Gegenteil einer Utopie um, sondern in einem Zerfall, in eine mörderische Geschichte, wie es halt immer wieder war. Und jetzt ist halt, kommt mir vor, die Situation so, dass man sich zumindest, dass man zumindest daran denken kann. Also auch Europa ist jetzt nicht gerade so, dass man sagen kann, ja, jetzt haben wir es und super und alles wird wunderbar. Die arabischen Staaten noch weniger. Also nach der Revolution, nach dem scheinbar friedlichen Aufbruch, man kann ja nichts, was war mit dem Sozialismus, heute haben wir den 1. Mai. Also, war eine grandiose Idee und ja, also gut, jetzt wollen wir nicht. Eine was?
Okay, aber das würde jetzt zu weit.
Ja, das würde zu weit.
Meinen eigenen Kepler-Salon wieder dranhängen, um das zu diskutieren. Ja, okay. Und aus Ihrer Sicht, haben Sie noch eine Gedanken dazu?
Ich denke, dass ein Vakuum entstanden ist. Es ist ein Vakuum entstanden oder eine Art Sinndefizit, was dann immer wundersame Blüten treibt. Also dadurch, dass sozusagen bestimmte Institutionen, wie wir es auch mit der Kirche kennen, bestimmte Positionen aufgeben und nicht mehr so besetzen. Also die Kirche hat ja im weitesten Gehen sich in versucht sich ja eher, man sehe das mir nah, sozialpolitischer oder Ethikfragen zu positionieren, aber klammert ja den Kern aus, nämlich das Metaphysische. Und dadurch wird das Metaphysische jetzt besetzt von allem möglichen esoterischen Hokuspokus, ohne dass ich jetzt den esoterischen Hokuspokus wiederum gegen die Kirche ausspielen möchte. Und ich glaube, so ist es auch mit politischen Themen, dass sozusagen das Utopische verbraucht schien am Ende des 20. Jahrhunderts, was so unter der Last von Ideologien und Konzepte gelitten hat und so viele Millionen Tote gefordert hat. Und dass bei allen Varianten ist da ein großes Defizit entstanden und trotzdem ist das Bedürfnis nach einer besseren Welt bei den Menschen da, wie naiv auch immer das sein mag. Aber ich persönlich habe da eher eine skeptische Haltung. Ich glaube nicht, ich möchte den Philosophen Odo Marquardt zitieren, der die berühmte These von Marx gegen Feuerbach verändert hat. Sie kennen alle diese These, wo Karl Marx in seiner These gegen Feuerbach sagt, die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und Marquardt hat gesagt, die Philosophen haben die Welt verschieden verändert. Es kommt darauf an, sie davor zu bewahren. Wobei nicht deutlich ist, ob sich das sie auf die Welt oder die Philosophen bezieht. Also das ist eher meine Position. Ich bin eher skeptisch. Ja. Aber das Bedürfnis ist, glaube ich, liegt dem Menschen inne, weil man es hat etwas mit der Sehnsucht nach Erkenntnis zu tun, glaube ich. Dass man, und aus dieser Erkenntnissehnsucht entsteht, glaube ich, auch das Utopiepotenzial bei allem Schrecklichen, was daraus dann erwachsen mag, siehe Perle.
Okay, damit sind wir am Ende unseres heutigen Kepler-Salons angelangt. Bevor ich Sie dann in den Abend verabschiede, habe ich noch ganz, ganz viele Einladungen an Sie. Und zwar gleich zunächst mal am Freitag, den 5. Mai, findet die Aufführung des Stücks von Frau Unterpertinger und mit Ihren Texten, Frau Knappmenzel, statt. Es heißt Lyse, das Stück, habe ich das richtig? Genau, um 19.30 Uhr im Bruckner Haus im mittleren Saal, da ist der Eintritt frei. Also das ist die erste Einladung, sich da dann einmal anzuhören. Okay, wie haben die beiden das jetzt verarbeitet und was haben sie daraus gemacht? Es liegen die Programme auf, also bitte anschauen und natürlich auch die weiteren Programmpunkte des Festivals. Da gibt es jede Menge zu entdecken, von 3. bis 6. Mai. Ja, und dann gibt es dann die Oper im Musiktheater. Die hat Premiere am 20. Mai um 19.30 Uhr und läuft dann bis Ende Juni im großen Saal im Musiktheater. 29. Juni, das habe ich dann gelesen als letzte Vorstellung. Und sonst müsste ich mich wieder korrigieren, wenn ich noch was falsch.
Ich darf ergänzen, ja? Dass alle diejenigen, die noch mehr über die Oper erfahren möchten, bitte. Am kommenden Sonntag, den 7. Mai, um 11 Uhr in einer Matinee, einem Opernbrunch bei uns im Musiktheater, eine Menge auch schon über das Regiekonzept und über die Oper an Hintergründen und so weiter durch unseren Dramaturg Christoph Blitt und andere erfahren können.
Wunderbar. Ja, und dann gibt es natürlich noch jede Menge Kubin in Linz und Oberösterreich. Wie immer in der Landesgalerie gibt es ja die Dauerausstellung. Es gibt aber auch eine weitere Ausstellung derzeit, sie heißt Eine andere Seite. Und da geht es um Humor und Ironie im Werk von Alfred Kubin. Er hat da und dort auch durchaus mit Humor und gearbeitet. Kann man sich schwer vorstellen, aber er hat es getan. Und das ist jetzt zu sehen. Und außerdem gibt es im Stifterhaus eine Ausstellung von Briefen, die Alfred Kubin an Herbert Lange und Susan Wittig geschrieben hat. Wie eine selige Insel im dröhnenden Ozean europäischer Barbarei, wo man Kubin einfach auch auf diese Art kennenlernen kann. Ja, natürlich auch die Einladung, dieses Buch zu lesen, wie auch immer Sie es lesen. Also es gibt da einfach verschiedene Lesarten. Man taucht einfach ein und nimmt es, wie es ist, oder man versucht halt, was rauszulesen oder rein zu interpretieren. Ich würde aber wirklich empfehlen, die illustrierte Ausgabe zu nehmen und sich das auch zu gönnen. Sie ist viel, viel schöner, auch wenn es ein bisschen mehr kostet vielleicht. Ja, und dann darf ich Sie natürlich auch wieder in den Kepler-Salon einladen, und zwar am Sonntag, den 7. Mai, also da ist im Moment ist wirklich, wirklich viel, um 18 Uhr findet hier Ornamentrauschen statt. Das ist ein Projekt eines iranisch-österreichischen Quartetts. Die Musik jongliert zwischen iranischer Folklore und elektronischer und digitaler Musik. Und am Montag in einer Woche, am 8. Mai um 19.30 Uhr, wie gewohnt, beschäftigen wir uns mit dem Thema neue Impfstoffe in der Nutztierhaltung, Fluch oder Segen. Da wird der Biologe Markus Schmidt zu Gast sein bei Markus Sonnleitner, und die beiden diskutieren mit Ihnen gemeinsam die technischen, wirtschaftlichen, ethischen und sicherheitsrelevanten Fragen rund um neue Impfstoffe für Geflügel, Schweine und Rinder. Da haben wir mal ein ganz ein anderes Thema.
Das war's.
Ja, das können wir dann noch weiterführen. Ja, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle für Ihr Kommen, für Ihr Mitdenken, Mitdiskutieren, Zuhören, sich darauf einlassen. Ganz, ganz besonders an Sie beide. Auch ganz, ganz viel Erfolg für Ihre beiden Aufführungen, die ganz unterschiedlich sein werden. Ja, und damit darf ich Sie in den Abend entlassen. Der Kepler-Salon hat bis 22 Uhr geöffnet. Wenn Sie wollen, nützen Sie die Zeit noch zum Plaudern an der Bar. Dankeschön.
Danke Ihnen.